Annika, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir letztens im Interview mit den Beziehungsinvestoren auch darüber gesprochen haben, wie Paare gemeinsam fürs Alter vorsorgen können?
Ja, ich fand es total spannend zu hören, wie die Lösung der beiden dann aussieht. Also Marielle und Mike, die haben ja neben ihrem eigenen Depot nämlich noch ein Gemeinschaftsdepot, also mit dem sie auf den gemeinsamen Lebensabend hinsparen.
Und beim Gemeinschaftsdepot gibt es ja einige Dinge zu beachten. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir steigen heute einfach mal tiefer in die Materie ein. Viel Spaß dabei!
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Hallo, liebe Geldreisende.
Hallo zusammen.
Annika, was hältst du davon, als Paar fürs Alter vorzusorgen?
Mein Freund und ich, wir machen das ja quasi auf so eine bestimmte Art und Weise auch. Also aktuell erstmal nur, sage ich, durch unser Haus. Also es ist ja eine Form von gemeinsamer Altersvorsorge auch. Und da haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass wir beide 50-50 im Grundbuch stehen.
Ja, sehr löblich. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Und so ein bisschen haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Also darüber, als Paar gemeinsam vorzusorgen. Und zwar mit den Beziehungsinvestoren Marielle und Mike. Und für diejenigen, die unseren Podcast vielleicht gerade erst entdeckt haben, die beiden hatten wir in den Folgen 55 und 56 zu Gast. In dem haben sie uns unter anderem erzählt, wie sie sich als Paar finanziell organisieren, aber auch, wie sie mit einem Gemeinschaftsdepot gemeinsam an der Börse investieren. Eine super interessante Folge, also liebe Geldreisende, falls ihr da noch nicht reingehört habt, es wird höchste Zeit. Auf jeden Fall hat uns das Interview mit den beiden inspiriert, noch mehr in Richtung Altersvorsorge für Paare zu denken. Ist also sozusagen die Inspiration für die heutige Folge.
Ich erinnere mich auch noch gut an die Worte von Mike, der meinte, warum es in unserer Gesellschaft eigentlich viel gängiger ist, zum Beispiel durch den Kauf eines Hauses zusammen Schulden zu machen, anstatt als Paar gemeinsam in Aktien zu investieren. Aber ich denke, ein Haus, das kann man sich ja auch einfach nur schwer alleine leisten. Also, und wenn dann beide gemeinsam drin wohnen, dann macht es ja irgendwie auch Sinn, dass man das gemeinsam finanziert. Naja, aber ich höre jetzt mal auf mit Haus, so, weil heute geht es ja nicht ums Haus.
Genau, heute geht es nicht ums Haus, obwohl es wahrscheinlich wieder mal ein schönes Thema wäre. Also wer weiß, vielleicht machen wir demnächst nochmal was dazu. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim gemeinsamen Depot. Und um mal nachzuhorchen, was ihr da draußen darüber denkt, haben wir euch vor kurzem über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise gefragt, ob ihr euch gemeinsam als Paar aufs Börsenparkett wagen würdet. Die knappe Mehrheit von euch, also 56%, hatten für Ja gestimmt. Die anderen 44%, die können sich sowas aktuell nicht vorstellen. Und super interessant waren auch eure Antworten darauf, also warum ihr euch wie entschieden habt. Und für diejenigen, die nicht bei Insta sind oder uns nicht folgen, hier nochmal ein paar Stimmen zusammengefasst. Der häufigste Grund, warum ihr euch gegen das gemeinsame Investieren ausgesprochen habt, ist, dass wir bisher einfach noch nicht in die Zukunft gucken können. Und Lena, finde ich, aus unserer Community hat es ganz gut zusammengefasst. Wie viele Beziehungen halten heutzutage noch bis zur Rente? Und ja, klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen unromantisch, aber ganz nüchtern betrachtet hat Lena da total einen Punkt. Immerhin hält die Ehe der Deutschen laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 14,8 Jahre. Und so kommen wir auf jeden Fall nicht bis zur Rente.
Ja, ich finde den Einwand von Lena auch durchaus berechtigt. Aber andere haben ja wiederum auch gesagt, immerhin suchen wir uns unsere PartnerInnen ja auch häufig danach aus, ob wir mit ihm oder ihr gemeinsam alt werden wollen. Ne?
Klar.
Es gab aber auch noch ganz andere, ganz interessante Gründe, warum es für euch jetzt nicht in Frage kommt. Die zweithäufigste Begründung, die wir da gelesen haben, war, weil ihr finanziell unabhängig bleiben wollt. Und das finde ich persönlich auch einen super wichtigen Punkt, ehrlich gesagt. Oder Jules hat uns geschrieben, dass sie und ihr Partner wegen der unterschiedlichen Risikoneigung beziehungsweise unterschiedlicher Strategien eben nicht zusammen investieren. Und also ich glaube, mit meinem Freund würde ich das auch nicht so richtig unter einen Hut bekommen, was die Strategie angeht, also in Bezug auf Nachhaltigkeit eben bei mir. Ich weiß nicht, ob er da so mitziehen würde, wie ich mir das vorstelle.
Ja, ich kann mir vorstellen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ist da ein bisschen schwieriger. Ist ein bisschen so wie gemeinsam Urlaub planen, wenn du eigentlich voll Bock auf Städteurlaub hast und dein Partner eigentlich nur Abenteuer und Natur will. Dann stelle ich mir auch immer so ein bisschen schwierig vor, da einen Kompromiss zu finden.
Okay, da haben wir wiederum gemeinsam Nenner zum Glück.
Na,
wir sind irgendwie immer einfach in der Natur unterwegs. Tobi oder Leon wiederum, die sehen da gar keine Notwendigkeit für und die setzen in der Ehe eher auf so gesetzliche Regelungen und damit auf die Zugewinngemeinschaft, beziehungsweise im Fall der Scheidung dann auf einen Zugewinnausgleich. Das sind alles Begriffe, die wir übrigens demnächst in unserer Folge zum Thema Ehevertrag auch noch mal genauer besprechen werden. Ich glaube, Anja, die machen wir so in 2 oder 3 Wochen, ja, ne, ungefähr.
Weißt du was, übrigens ganz interessant, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es auch ein Anwaltspärchen, die sind auch verheiratet und die setzen auch auf die gesetzlichen Regelungen.
Ja,
so viel dazu.
Ja, das macht ja auch Sinn. Also ich meine, ich habe mich mit dem Thema jetzt schon ein bisschen mehr beschäftigt. Und klar, für viele ist es tatsächlich so, dass das Gesetz voll ausreicht und der Ehevertrag gar nicht unbedingt sinnvoll ist.
Aber viel, viel mehr gibt es demnächst. So.
Genau.
Spannend fand ich übrigens auch die Gründe, die für euch dafür sprechen. Und zwar haben uns viele geschrieben, dass sie auch finanziell eine Einheit sein wollen und deswegen sich super gut vorstellen können, zusammen zu investieren bzw. das auch schon machen. Und andere wiederum sehen das Ganze so ein bisschen pragmatischer, wie zum Beispiel Victoria. Sie meinte, gemeinsame Immobilien, gemeinsames Vermögen, wir teilen alle Kosten, warum bei der Altersvorsorge aufhören? Zumal sich dann ja die Kosten für die anfallenden Order- und Depotgebühren auch teilen lassen.
Ja, nach dieser Umfrage hat sich nicht nur Laura von uns gewünscht, mehr über das gemeinsame Anlegen zu erfahren. Deswegen steigen wir, würde ich sagen, jetzt mal ins eigentliche Thema ein und liefern euch die wichtigsten Infos eben zum Gemeinschaftsdepot. Die wichtigste Frage wahrscheinlich dazu ist, was ist ein Gemeinschaftsdepot eigentlich? Also letzten Endes ist so ein Gemeinschaftsdepot also nichts weiteres als ein Wertpapierdepot, also sozusagen der Aufbewahrungsort, der Tresor für eure Aktien und ETFs. Mit dem Unterschied, dass es euch als Paar gehört und eben nicht einem allein. Und das heißt, dass beide auch darauf zugreifen.
Zum Wertpapierdepot, genau, Einzeldepot. Und wie ihr ein gutes und günstiges findet, haben wir bereits eine Folge für euch aufgenommen. Hört gerne nochmal in die Folge 32 rein, falls ihr euer Wissen auffrischen wollt. Wir verlinken euch aber auch nochmal in den Shownotes und die findet ihr wie immer bei eurem Lieblingsstreamingdiensten, Podcatchern oder ihr geht über finanztipp.de/podcast oder über den Link in der Beschreibung unseres Instagram-Accounts auf Geldreise. Ja, wie Annika gerade meinte, gehört ein Gemeinschaftsdepot dem Paar und dementsprechend können ja auch beide darauf zugreifen. Und jetzt ist es so, dass es analog zum Gemeinschaftskonto, also dem Girokonto, das sich beide teilen, man auch beim Gemeinschaftsdepot 2 Arten unterscheidet. Und zwar das Und-Depot und das Oder-Depot. Und beim Oder-Depot können beide einzeln auf das Depot zugreifen, also unabhängig vom Partner oder der Partnerin. Das heißt, jeder kann für sich Aktien kaufen oder verkaufen, ohne dass das Einverständnis vom anderen benötigt wird. Und beim Und-Depot geht hingegen gar nichts ohne den anderen. Damit Aktien ge- oder verkauft werden können, müssen erst beide ihr Okay geben und das Ganze autorisieren. Erst dann werden die Orderaufträge ausgeführt. Wenn du das jetzt so hörst und dich entscheiden müsstest, Annika, welche Variante wäre dir lieber?
Also so auf die Schnelle kann ich das nicht sagen. Beide Optionen haben für mich irgendwie Vor- und Nachteile. Also beim Oder-Depot ist ja klar, ohne Vertrauen geht's nicht. Wobei, das ist ja einfach Grundvoraussetzung für gemeinsames Investieren an der Börse und im Idealfall natürlich auch für Beziehungen im Allgemeinen. Aber klar, grundsätzlich könnte mein Partner oder auch ich allein entscheiden, ob gekauft wird und was gekauft wird und der andere erfährt es dann erst später. Das Und-Depot scheint auf den ersten Blick jetzt, finde ich, aufwendiger. Also immerhin muss da alles haarklein abgestimmt werden. Mal schnell eben irgendwie was nachkaufen, weil jetzt die Kurse günstig stehen, ist dann nicht so spontan möglich. Also da wäre ich ja dann wiederum mit dem Oder-Depot besser dran.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Aber ich sag mal, da Market-Timing für uns sowieso nicht in Frage kommt, also den perfekten Einstieg in den Markt bzw. Ausstiegszeitpunkt wieder rauszufinden und dann zu investieren, fände ich das jetzt gar nicht so problematisch.
Beim Und-Depot könnte ich mir aber auch noch ganz gut vorstellen, dass es auch eine Chance für das ein oder andere Paar sein könnte.
Okay, wie meinst du das?
Na, das Thema Geld wird in Beziehungen ja immer noch tabuisiert oder, ja, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt. Und das Thema auszuklammern, das geht natürlich sehr viel schwieriger, wenn sich jetzt Paare für ein Gemeinschaftsdepot entscheiden. Ja, aber da wir mit unserer Partnerin oder unserem Partner nie genug über Geld reden können, wäre so gemeinsames Investieren, also die gemeinsame Absprache, ob und was wir kaufen oder verkaufen wollen. Vielleicht auch nochmal so ein schöner Aufhänger für ein gemeinsames Gelddate.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt auch wieder was. Auf der anderen Seite fahren ja wiederum Paare mit einem Oder-Depot besser, wo sich nur eine Partei für Finanzen interessiert, beide aber gemeinsam fürs Alter vorsorgen wollen. leidet dann, glaube ich, wieder das oder die Po-Nase vorn.
Ja, wenn ich das jemandem einfach überlassen möchte, dann ja, das mit großem Fragezeichen.
Ja, das stimmt auch wieder. Übrigens, wer noch mehr über Gelddates erfahren möchte und darüber, warum es uns in Beziehungen immer noch schwerfällt, über Geld zu sprechen, der kann gern mal in die Folge 43 reinhören. Da haben wir beides mit der Goldfrau Babette Mahner thematisiert. Die Folge verlinken wir euch gerne. Also Annika, falls bei dir zu Hause ein Gemeinschaftsdepot doch nochmal Thema sein sollte, kann ich dir jetzt schon
Nein.
mal... Ich kann dir aber schon mal verraten, dass du dich wenigstens nicht entscheiden musstest. Meine Frage war nämlich ein bisschen trügerisch oder tricky. Zwischen beiden Depot-Varianten, denn online wirst du vorrangig das Oder-Depot finden. Ich habe da extra mal bei der Bank oder bei den Banken nachgefragt. Und zwar ist es so, dass das Und-Depot... dass es das wirklich nur noch total vereinzelt gibt, dass es quasi Relikte vergangener Zeiten sind. Also als du noch unterschreiben musstest, um Aktienkäufe zu genehmigen. Heutzutage wäre das Und-Depot für die Banken und Broker technisch viel zu aufwendig. Also wenn du mal daran denkst, ne, wie viele Schritte oder Tanz oder etc. du benötigst, um einfach eine Überweisung auszuführen, da wirst du ja, glaube ich, irre bei, wenn du das mal zweimal haben musst. Also da hat, glaube ich, keiner so richtig Spaß dran.
Ja, ja. Das ist gut. Aber ich fände es nochmal ziemlich interessant, das Gemeinschaftsdepot jetzt dem Einzeldepot gegenüberzustellen und da vielleicht auch nochmal zu gucken, was sind Vor- und Nachteile. Das Praktische am Gemeinschaftsdepot ist ja, dass man sich als Paar jetzt auch die Ordergebühren teilen kann. Ne? Das ist also Pluspunkt Nummer eins. Und gleichzeitig spart man irgendwie auch Zeit und Nerven, wenn man sich zusammen informiert und gemeinsam entscheidet, in was man dann investieren möchte.
Ich finde auch, ein Gemeinschaftsdepot ist tatsächlich viel unbürokratischer als ein Einzeldepot. Also im Worst Case könnten beide, falls nötig, für den jeweils anderen einspringen und entscheiden. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt so schön dran zu denken, dass der Partner oder die Partnerin wegen Krankheit oder aufgrund eines Unfalls rechtlich nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Aber mitgedacht werden muss es ja trotzdem. Und beim Einzeldepot, da hättest du so viel mehr Rennerei und ohne Vollmacht würde da gar nichts gehen. Oh, und mir fällt übrigens noch ein Punkt ein. Allerdings haben hier wieder Verheiratete unter euch die Nase vorn, denn es geht um die Besteuerung eurer Kapitalerträge. Also nochmal zur Erinnerung, wir zahlen auf sogenannte Kapitalerträge, also auf Zinsen, Dividenden oder realisierte Gewinne, wenn wir Aktien oder ETFs verkauft haben, 25% Abgeltungssteuer. Und obendrauf kommt noch der Solidaritätszuschlag plus bei einigen von euch die Kirchensteuer. Und damit wir eben nicht auf dem ersten Cent unserer Kapitalerträge Steuern zahlen müssen, können wir einfach einen Freistellungsauftrag bei der Bank oder dem Broker stellen, bei dem wir unser Depot haben. Dann haben wir nämlich bis zu 801 Euro frei an Kapitalerträgen. Und das Schöne beim Gemeinschaftsdepot ist jetzt für die verheirateten Paare, die haben die doppelte Summe frei, nämlich 1.602 Euro als Sparerpauschbetrag. Ich finde, das ist auch nochmal ganz nett zu wissen. Und für mich ein klarer Vorteil wäre ich verheiratet.
Ich glaube aber, mit der Info können wir langsam auch schon ein bisschen Bingo spielen sozusagen. Ne? Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz oft in unseren Folgen gesagt, habe ich so das Gefühl. Und natürlich haben wir es auch in der Folge zur Besteuerung von ETFs angesprochen. Ich würde sagen, die verlinken wir einfach nochmal in den Shownotes, wenn ihr da nochmal tiefer reinhören wollt. Genau, ich habe auch noch einen Vorteil gegenüber dem Einzeldepot. Unter Umständen lässt sich mit einem Gemeinschaftsdepot nämlich Erbschaftssteuer sparen. Wobei, da sind auch wieder Ehepaare im Vorteil. Die können
immer
nämlich
diese Ehepaare.
Was?
Immer diese Ehepaare. Weil die ja nichts dafür können. Das ist ja eher unser Steuersystem.
Genau. Tja, sollten wir doch mehr über Heirat vielleicht mal nachdenken, Anja. Hm. Also bei Ehepaaren ist es nämlich so, die können nämlich mit 500.000 Euro einen höheren Freibetrag ausschöpfen. Da natürlich nochmal ein kurzes Rechenbeispiel, weil das wünscht ihr euch ja immer von uns. Gehen wir davon aus, dass ein Ehepaar ein Gemeinschaftsdepot im Wert von 300.000 Euro besitzt und ein gemeinsames Haus mit einem steuerpflichtigen Wert von 700.000 Euro. Und dann verstirbt der Ehegatte, dann erbt der oder die Hinterbliebene die Hälfte des Hauses, also 350.000 Euro, plus die Hälfte des Depotwerts, also 150.000. Warum jetzt die Hälfte des Depotwerts? Das liegt daran, dass das Finanzamt davon ausgeht, dass beide DepotinhaberInnen das Depot 50-50 letzten Endes gehört. In Summe sind wir dann bei 500.000 Euro, wodurch jetzt der persönliche Freibetrag voll ausgeschöpft wird und eben keine Erbschaftssteuer anfällt. Und wäre das Gemeinschaftsdepot jetzt ein Einzeldepot gewesen, dann würden die kompletten 300.000 zur Erbmasse gehören und die Hälfte der Immobilie auch. Macht unterm Strich 650.000 Euro und die 150.000 Euro über dem personalisierten Freibetrag, die müssten mit voraussichtlich 11% versteuert werden.
Ich finde, da sind auf jeden Fall schon ein paar schöne Vorteile zusammengekommen vom Gemeinschaftsdepot. Allerdings gibt es da auch ein paar, ich sag jetzt mal, rechtliche und steuerliche Stolpersteine. Schwierig kann es nämlich werden, wenn einer von euch eine größere Summe aufs Depot einzahlt als der andere. Und da beide aufs Depot und damit aufs Guthaben zugreifen können, könnte das das Finanzamt wiederum als mögliche Schenkung interpretieren und verlangt dann entsprechende Steuern vom jeweils anderen. Falls ihr aber unterschiedlich viel aufs Depot einzahlen wollt, seht also am besten zu, dass ihr unter dem Freibetrag bleibt. Dann sollte es keine Probleme geben. Der Freibetrag bei der Schenkungssteuer liegt für Verheiratete bei 500.000 und für Nichtverheiratete bei 20.000 für je 10 Jahre. Erst darüber hinaus fallen dann die Steuern an. Zahlt ihr übrigens immer den gleichen Betrag aufs Depot ein, ist die ganze Sache mit der Schenkungssteuer eher unproblematisch. Wie vorhin schon erwähnt, geht das Finanzamt davon aus, dass der Wert des Depots beiden zu gleichen Teilen gehört. Das bedeutet aber übrigens auch im Umkehrschluss, löst ihr das Depot auf, gehört beiden jeweils die Hälfte davon.
Wenn ihr das anders handhaben wollt, dann solltet ihr das unbedingt vertraglich festlegen, wie da die Eigentumslage aussieht. Also wer von euch hat wie viel ins Depot eingebracht und wem gehören dann entsprechend auch welche Anteile? Und dann wird es im Falle einer Trennung auch einfacher. Und auch falls einer von euch sterben sollte, wir haben heute echt schlimme Themen, muss ich sagen, mit dabei, aber ja, da kommt man ja irgendwie mal nicht drum rum,
gehört ne, dazu,
wenn es dann um Finanzen geht, auch über den Worst Case letzten Endes zu sprechen. Genau, sollte einer von beiden versterben und Dritte erben, also zum Beispiel die Kinder, ohne Vertrag, der jetzt klar diese Eigentumsverhältnisse regelt, dann würde nämlich wieder davon ausgegangen werden, dass der verstorbenen Person die Hälfte des Depots gehört. Und dieser Teil geht dann in die Erbenmasse des oder der Verstorbenen ein und wird dann unter den Erben entsprechend aufgeteilt.
Ich will nochmal zu dem Punkt zurückkommen, den Jules aus unserer Community genannt hatte, nämlich was macht man eigentlich, wenn wir als Paar eine komplett unterschiedliche Risikoneigung haben? Ja, da hätten wir ja die Wahl.
Sich trennen.
Oh nee, das muss nicht unbedingt sein. Also daran sollte die Beziehung zumindest nicht scheitern. Ja klar, ne? Entweder man investiert eben nicht zusammen, aber in dem Fall könntet ihr letztendlich auch erstmal versuchen, einen Kompromiss zu finden, also euch irgendwie zu einigen und legt erstmal mit einem Gemeinschaftsdepot los. Und merkt ihr später, dass ihr doch nicht zusammenkommt, könnt ihr das Ganze auch wieder auseinander dividieren und in Einzeldepots umwandeln. Und das ist von der technischen Seite her auch relativ unkompliziert, vor allem wenn ihr bei ein und derselben Bank bzw. demselben Broker bleibt. Komplexer ist es aber aus steuerlicher Sicht, weil es das Finanzamt schnell wieder als Schenkung betrachten kann. Also das ist so ein Punkt, den müsst ihr bitte, bitte, bitte immer berücksichtigen, damit ihr die Schenkungssteuer letztendlich doch umgehen könnt. Aber prinzipiell ist es möglich, Gemeinschaftsdepot umwandeln zu lassen in zwei Einzeldepots beziehungsweise das auch andersrum zu machen.
Alternativ zum Gemeinschaftsdepot könnte man ja dann doch überlegen, ob man nicht mit Einzeldepots besser fährt, wo man sich dann gegenseitig Vollmachten vielleicht ausstellt. Das könnte zumindest dann so sein, dass man im Sinne des anderen das Depot jeweils verwalten kann. Ich finde, es ist aber nicht dasselbe irgendwie, weil mit der Vollmacht bekommt ihr eben keine Besitzansprüche oder ähnliches. Eigentümer oder Eigentümerin bleibt dann immer die Person, auf die das Depot auch namentlich läuft. Ich würde sagen, zum Thema Gemeinschaftsdepot haben wir heute echt eine Menge zusammengetragen. Ob es für euch als Paar die richtige Variante ist, um gemeinsam fürs Alter vorzusorgen, hängt ja letztendlich von euch und eurer Beziehungsdynamik auch ab und ist eine ganz individuelle Entscheidung, die wir euch nicht abnehmen können. Aber wir können euch zumindest die entsprechenden Infos geben, damit es für euch einfacher wird, dann eine Entscheidung zu treffen. Und ja, wir hoffen, dass das uns heute gelungen ist. Anja, da an der Stelle nochmal die Frage, würdest du eigentlich ein Gemeinschaftsdepot für dich und deinen Freund in Betracht ziehen? Also ich habe es ja schon abgelehnt.
Ich würde es auch ablehnen.
Aha, warum?
Weil ich finanziell lustigerweise beim Investieren viel, viel weiter bin schon als er. Und ich glaube, er will sich da aber auch nochmal, warum auch immer, die Zeit nehmen.
Okay, volles Verständnis. Also müsstest du doch auch haben, oder? Wenn sich jemand so die Zeit nehmen will.
Kenne ich ja auch, ja. Deswegen sage ich dagegen nichts.
Ja.
So, falls ihr euch aber wundert, warum es dieses Mal keine konkreten Produktempfehlungen gibt von uns. Finanztipp spricht nur Empfehlungen aus, wenn wir auch ausführlich die Produkte auf diesen Aspekt, um den es ja geht, ne, analysiert haben. Und aktuell haben wir Empfehlungen für Depots im Allgemeinen für euch, aber noch nicht für die Gemeinschaftsvariante untersucht. Aber schaut euch trotzdem gerne mal die Depot-Empfehlungen im Allgemeinen an. Wir verlinken die euch. Viele der dort angegebenen Banken und Broker haben übrigens auch Gemeinschaftsdepots im Angebot. Vielleicht passt ja schon eins davon zu euch. Alternativ werdet ihr aber auch ganz einfach mit einer Google-Suche fündig. Dann geht es letztendlich auch eigentlich nur noch darum, zu vergleichen. Und worauf es darauf ankommt, haben wir euch bereits in der Folge zum Depot finden erzählt. Das ist die 32. Übrigens hört ihr in der Folge auch, wie ihr ganz einfach ein Depot eröffnen könnt. Und was in dem Fall für Einzeldepots gilt, gilt auch für Gemeinschaftsdepots. Deswegen guckt da gerne mal rein. Wir haben übrigens auch neue Empfehlungen. Also könnt auch gerne nochmal checken, ob denn euer Depot noch Empfehlung ist oder nicht.
Tja, die sind ganz frisch, die Empfehlungen. Ne? Ich glaube, die sind erstmal ein oder zwei Wochen alt oder so. Ja, cool.
Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und bleibt gesund.
Genau, bis Donnerstag, ihr Lieben.
Tschüss. Ciao.